Guten Abend, Herr Mayer.
Guten Abend, Frau Lenk.
Heute befinden wir uns wieder in unserer Reihe, nämlich unserer Reihe über Internet und Pornografie und Internetpornografie. Heute haben wir uns zum Anlass genommen, was wir schon die gesamte Zeit als Meme dabei haben, die gesamten zwei Folgen, die die Serie schon lange ist, die aber auch als Meme bleiben wird, als Untermalung für unsere kurzen Podcast-Erörterungen, nämlich die Rule 34. If it exists, there's porn of it.
Das ist doch mal eine gute Regel, ja. Wenn es etwas gibt, dann gibt es dazu Porn.
Das gilt als erste, oder als eine der wichtigsten Regeln des Internet. The Internet is for porn ist ein anderer Satz, der im Grunde genau Ähnliches besagt. Wobei Rule 34 noch ein bisschen weiter geht und sagt, egal was man nimmt, man wird irgendwo Pornografie dazu finden.
Was ja nicht nur Internetpornografie betrifft, sondern es spielt vielmehr darauf an, auch wie vielfältig menschliche Sexualität ist und dass sie sich auf so wirklich, also aus der Sicht anderer Leute, auf die absurdesten Dinge beziehen kann.
Menschliche Sexualität ist so wie menschliche Vorstellungskraft unendlich. Wahrscheinlich beruht menschliche Sexualität auch auf menschlicher Vorstellungskraft. Also sobald
Ich
man
würde da sehr
sich
stark von ausgehen, tatsächlich.
ein bisschen mit Sexualität beschäftigt, weiß man, dass da sehr viel Vorstellung ist
Ja.
und sehr wenig Biologie.
Ja.
Eigentlich äußerst wenig. Nicht mehr Biologie, als ich auch jetzt zum Beispiel brauche, um zu existieren.
Also zu der Erotik oder sexuellen Spannung, die dazu gehört, gehört sicherlich sehr viel mehr Vorstellung. Ja, was wir doch schon an so einem einfachen Beispiel sehen können, wie das häufig Leute sagen, also etwas angezogen ist aufreizender und erotischer als ganz nackt.
Richtig, ganz nackt ist eigentlich sogar ziemlich lahm, wenn man es genau nimmt. Aber das scheinen viele Menschen anders zu sehen. Wiederum zumindest Schuhe dürfen anbleiben, aber wiederum bleiben die, glaube ich, an, weil man einfach ein Zugeständnis an die Schuhfetischisten macht und es die anderen halt einfach nicht stört.
Ja, aber das ist doch der gute Punkt, an den ich eben auch schon kurz gedacht habe. Ja, wie die Vielfältigkeit der Vorstellungskraft und Erregungsfähigkeit von Menschen zeigt sich doch auch an dem, was wir gemeinhin den Fetisch nennen. Also den Fetisch als das, was als die abnormale Sexualität gedacht wird.
Und dadurch, dass es halt das Unnormale ist, wird einem da ganz schnell klar, wie freaky menschliche Sexualität halt ist. Es fällt halt an der Stelle auf. Aber wenn man da erstmal ist und drüber nachdenkt, dass das, was wir als wunderbare normale Sexualität definieren, zum einen ziemlich unklar ist, was das eigentlich genau ist, und zum anderen nicht weniger abstrus.
Ja, du hast in unserem Vorgespräch zwei Sachen erwähnt, die ich beide auf ihre eigene Art und Weise beeindruckend fand. Einmal die Zopfabschneider
Aha.
und ich musste dann an das Grundschulspiel denken, den Mädchen das Zopfgummi zu klauen. Das ist zwar noch nicht sexuell, aber ich dachte mir, da kann ich immer noch eine grobe Verbindung sehen. Was mich noch mehr von den Socken gehauen hat, waren die vermeintlichen oder tatsächlichen Statuenschänder.
Ja. Richtig.
Also Statuen schänden als sexuellen Akt oder als Akt der sexuellen Erregung zu begreifen, Hut ab. Also wirklich, Hut ab.
Wir sollten dazu erwähnen, dass Herr Mayer gerade über mittlerweile in Vergessenheit geratene sexuelle Perversionen spricht, die aber durchaus im 19. Jahrhundert zumindest so geläufig waren, dass sie sich in Werken von Gelehrten finden. Zum einen, das ist das meistzitierteste Werk, ich glaube auch in unserem Podcast, ist die Psychopathia Sexualis von Richard Freiherr von Krafft-Ebing, einem Rechtsgelehrten und Nervenarzt.
Ich würde auch sagen, Sammler der sexuellen Perversion. Also
Richtig.
ich betone ausdrücklich Sammler, denn du
Ja.
sagst immer wieder, sein Werk ist nicht wirklich wissenschaftlich, aber wenn wir es als Literatur, und ich würde sagen, Literatur über eine Sammelleidenschaft
Ja.
begreifen, dann kann man damit viel mehr anfangen.
Über eine riesige Sammlung über die Vielfältigkeit von menschlicher Sexualität. Durchaus in den verschiedenen Beobachtungen oder auch Erzählungen, wie ich sie nenne, mit einiger Liebe geschildert. Also ein sehr hübsches Buch zu Den größten Teil, jedenfalls die Beobachtung. Der Teil, den es Theorie gibt, ist eine andere Frage, aber damit beschäftigen wir uns heute nicht, ein andermal besser. Heute geht es um Fetische und die eben erwähnten Fetische, der Zopfabschneider, wie auch, welchen anderen hattest du?
Der Statuenschänder.
Ach, der Statuenschänder oder die Statuenschänder. Es gab wirklich, es schien sich vor allem um Männer zu handeln, die in Gärten eingebrochen sind und dort mit Statuen Sex hatten und auch diese zu lieben schienen. Heute gibt es die Objektophilen, die ja auch manchmal Sex haben, aber denen geht es ja eher um ganze Liebesbeziehungen beim Statuenschänden. Auf jeden Fall in der Schilderung der Geschichten scheint es eher um den Sex mit der Statue zu gehen.
Ah ja.
Vielleicht war damals aber auch einfach nicht viel Pornografie erhältlich. Und das ist die einzige Chance, Nackte zu sehen. Also vielleicht war das damalige Wichsen vom Porno.
So, wenn Kunstgalerien zu öffentlich sind, dann ja, geht man halt an die nächste Statue.
Genau, da sieht in irgendeinem Garten irgendwie verführerische Nacktsachen und vielleicht wurde man teilweise schon als Statuenschänder verkauft, wenn man nur mal angefasst hat und dabei gewichst hat.
Also, ja, man weiß es nicht genau, wie weit das ging.
Da fasst man einmal Marmorbrüste an und schon ist man als Perverser verewigt. Das konnte schnell gehen im 19. Jahrhundert. Also all das ist unklar bei den Statuenschändern. Deswegen hast du auch eben das Vermeintliche so sehr betont. Ein anderer Fetisch im 19. Jahrhundert, den ich sehr liebe, ist der Taschentuchfetischismus. Auch heute ausgestorben. Es handelte sich um Menschen, die sexuell erregt wurden von Taschentüchern anderer Leute. Bestimmter Leute, die sie auch sexy fanden. Also es reicht nicht irgendein Taschentuch, sondern muss schon ein Taschentuch von einer attraktiven Person sein. Das ging sogar so weit, dass es bei Krafft-Ebing Fälle von homosexuellem Taschentuchfetischismus gibt. Es ist wichtig, die Homosexualität zu betonen, weil sich dieser Taschentuchfetischismus allein auf männliche Taschentücher bezog, aber nicht auf die von Frauen.
Mhm.
Es handelt sich natürlich bei allem um wunderschöne weiße Stofftaschentücher und wir befinden uns in einer Zeit, wo jeder ein reines, sehr intimes Stofftaschentuch bei sich führte, was fast so war wie Unterwäsche, das man aber hin und wieder hervorholte und einen Blick drauf erhaschen konnte. Da sind wir schon wieder bei der Erotik. Mhm. Ich nehme einfach mal an, dass dieser Fetisch mit der Erfindung und Durchsetzung des Papiertaschentuches verschwunden ist.
Ja, ich erinnere mich noch an den Rotzlappen, den mein Opa früher hatte. Und der war bestimmt kein Objekt der irgendeiner Form von Erotik.
Man muss aber dazu sagen, bei diesen ganzen Fetischen, und mein Gott, wer hatte Zeit, sich mit so einem Scheiß zu beschäftigen, das war das Bürgertum.
Ja.
Nicht die Arbeiter.
Ja, ja.
Der Arbeiter hat vollgerotzte Taschentücher und fickt ja auch völlig frei und hat auch keine unterdrückte Sexualität, sondern ist gar kerngesund, was das angeht.
Der Arbeiter, dieses Tier.
Ja, richtig, genau. Braucht nicht viel. Bisschen Begattung, aber auch nicht zu viel. Muss man alles im Rahmen halten, bevölkerungstechnisch. Ja.
Jetzt muss ich aufpassen, nicht in Gesellschaftssatire abzugleiten.
Ja, geht alles ein bisschen zurück auf Foucault, der nämlich sagt, dass das Sexualitätsdispositiv sich erstmal in einer Zeit gebildet hat, in der das Bürgertum sich eine Identität gegeben hat und somit auch sich eine Sexualität gegeben hat, die von Anfang an als eine irgendwie misshandelte, unterdrückte und auf jeden Fall nicht gesunde rüberkam. Der Arbeiter hingegen, der Pöbel hingegen, der hatte einfach irgendwie schon gesunde Begattung und da war alles super. Also es ist auch ein Abgrenzungsmechanismus.
Wie immer. Aber weißt du, an wen ich gerade denken muss? An die Monty-Python-Szene, wenn der König zu den Anarchisten kommt und dabei aufruft, seht ihr, wie er mich unterdrückt hat.
Mhm.
Ja, dieses arme, wehleidige Bürgertum, das so unglaublich untergedrückt ist.
Mhm.
Daran muss ich gerade denken.
Mhm. Richtig. Hält sich auch bis heute.
Ja, ich musste auch kurz dran denken. Die sind ja auch heute sehr gut da drin, die letzten 20 Jahre ja eigentlich schon, sich halt so ein bisschen auf dem absteigenden Ast zu sehen und so bedroht.
Ja, aber wiederum auch in der Linken mit den ganzen Oppression Olympics und den ganzen Microaggressions und schau nur, wie sehr Opfer und unterdrückt und misshandelt ich bin. Das verleiht einem eine mächtige Position, das zu sein, was eine sehr interessante Entwicklung ist, die sich bisher noch nicht ganz in Deutschland durchgesetzt hat, aber ja gerade auf dem Vormarsch ist. Sehr interessant, wie sich das in einem Land durchsetzt, in dem Opfer ein Schimpfwort ist. Ich bin gespannt, aber wir driften völlig von unserem eigentlichen Thema ab. Es geht um Pornografie, es geht um Fetische. Wir waren im 19. Jahrhundert. Warum wir über dieses ganze 19. Jahrhundert-Kram erzählen, ist eigentlich, um zu zeigen, an einem wunderbaren empirischen Beispiel, Fetische sind wandelbar. Sie gehen mit der Zeit.
Ja.
Es verschwinden Dinge, gute Teile dessen, die bei Krafft Ebing stehen, existieren heute einfach nicht mehr. Dafür gibt es ganz viel Zeug, was es zu seiner Zeit einfach noch nicht gab.
Und um es ein bisschen in die Gegenwart zu holen, einen, wo wir uns vorhin noch drüber unterhalten haben, etwas, wo wir sagen würden, wir sind uns nicht ganz klar, ob es verschwunden ist oder nur neue Formen gefunden hat, das ist der männliche Exhibitionist. Als Randnotiz. Es gibt im deutschen Strafgesetz, glaube ich, keinen weiblichen Exhibitionismus. Soweit ich richtig informiert bin, ist nur die männliche Variante von nackt in der Gegend herumlaufen strafbewehrt.
Eine nackte Frau ist ja auch keine Bedrohung.
Ja, und wir beide haben dieses Bild von dem Schlapphutmann im Mantel, der sich den Mantel aufreißt und dann nackt darunter ist. Also.
Ja,
Wir haben schon lange nicht
aus
mehr von
unserer
ihm gehört.
Kindheit. Der kommt aus
Ja.
den 80ern, vielleicht noch aus den 90ern, aber der ist spätestens Mitte der 90er verschwunden gewesen.
Vielleicht waren wir auch irgendwann einfach zu alt, um die Geschichten noch mitzukriegen.
Aber das war in meiner Kindheit eine ganz geläufige Erzählung, also dass auch das Freundin meiner Mutter passierte und solche Sachen
Ach
und die,
echt? Oh,
ja.
mit Zeugengeschichten. So weit ist bei mir noch nicht
Ja,
gegangen.
doch, doch, und was sie dann gemacht haben und dann hat eine erzählt, was ihr so passiert ist oder was ihrer Freundin wiederum passiert ist,
Ah.
also das war eine relativ alltägliche Sache, einem Exhibitionisten
Ich habe
zu
das eher als
begegnen.
urbane Legende aufgegriffen.
Nee, 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 ich
So
bin
ähnlich wie die
ja.
Drogendealer vor der Schule, die ich noch nie vor der Schule gesehen habe, sondern nur in der Klasse.
Ich bin ja groß geworden unter sehr vielen alleinerziehenden Müttern. Und da, also sehr viele Frauen und die kannten alle eigentlich solche Geschichten. Das war schon recht normal.
Okay.
Alleinstehende Frauen, die auch mal gerne irgendwie weggingen oder sowas. Ja, normale Geschichten. Yay!
Also, was das jetzt mit heute zu tun hat, ist deine
Ja.
Vermutung, dass der Trenchcoat-Mann sich heute im verbreiteten Dickpick eigentlich mehr äußert.
Im Dickpick, im überraschenden Nacktfoto überhaupt, also irgendwie Leute mit seiner Nacktheit zu belästigen, nicht Leute, Frauen. Und im Grunde dadurch auch irgendwie einen sexuellen Gewinn, aber vor allem auch Machtgewinn. Und diese seltsame Verquickung von Macht über jemanden ausüben und Sexualität, die im Gegensatz zum Sadomasochismus dort in der unguten Form passiert.
Ja.
SM oder BDSM, wie es heute offiziell heißt, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Hatten wir auch schon mal in einer alten Folge, also führen wir jetzt auch nicht aus, ist aber was anderes, ist wichtig als Randbemerkung.
Und also da ändert sich ja auch schon einmal was. Ja, wir
Ja.
haben eben auch noch kurz festgestellt, es bedarf schon einer anderen Motivation, sage ich einmal, also sich nichts anzuziehen, außer einen Mantel, auf die Straße zu gehen. Und Leute auszuwählen, vor denen man sich entblößen kann, um Erregung durch Macht zu erfahren, oder das eigene Geschlechtsteil abzufotografieren und an irgendwelche Leute oder in WhatsApp-Gruppen zu posten. Also mir fallen zwei Worte ein. Entweder die Hemmschwelle oder die Einstiegshürde. Beide gefallen mir nicht richtig, aber etwas in dieser Gegend ist einfach deutlich niedriger, als auf der Straße das Ganze zu machen. Es ist sehr viel öffentlicher. Das andere hat die Öffentlichkeit, weiß ich nicht, es ist eine ganz andere Art von
Man
Öffentlichkeit.
kann sich hinter seiner Internetanonymität, die zwar so nicht gegeben ist, aber trotzdem doch wesentlich größer ist, als wenn ich jemandem direkt gegenüberstehe.
Ja.
Also eine Vis-à-vis-Situation habe. Eine Vis-à-vis-Situation ist immer krasser. Wir kennen es alle. Es ist viel leichter, als irgendwem eine WhatsApp zu schreiben, als irgendwie ihm Sachen ins Gesicht zu sagen oder ihr.
Ja. Und es erinnert mich
Ist
ein kleines
dasselbe.
bisschen an die Folge, als wir über die Doku gesprochen haben und wie die Jugendlichen Pornografie teilen. Da war ja der eine Teil dabei, wo sie das zum Schock tun. Und ich würde sagen, das Dickpick hat eine ganz ähnliche Funktion.
Richtig, aber noch kombiniert ein bisschen mit dieser Machtvariante, die da
Ja.
einfach drin steckt. Also Macht in dem Moment über jemanden auszuüben, durch Schock und Erschrecken, was derselbe Beweggrund beim Exhibitionismus halt war. Nur ist es jetzt noch leichter. Hurra! Das Internet macht das Leben von allen leichter. Schön. Was wir uns heute als Beispiel vorgenommen haben, ist auch eine, wie ich finde, eine der interessantesten Entwicklungen auf dem Fetischmarkt. Sie bringt mich immer ein bisschen zum Lachen. Es gibt aber auch gewisse Bereiche, die mich tatsächlich verstören. Also ich halte das für einen der verstörendsten Fetische und ich habe über viele gelesen, dass es macht mich irgendwie schon ein bisschen fertig. Es handelt sich um die Furries.
Und ich kann das durchaus bestätigen, was du gerade sagst über dich, denn du hast jahrelang in dem Werk von Kraft Ebing gelesen, ohne wirklich dich schockiert zu zeigen von Dingen, die da drinne stehen.
Und es gibt einen Typen, dessen Fetisch es ist, Haut zu essen.
Ja, den fand ich sehr morbid.
Ja.
Also.
Der ist schon irgendwie düster, aber das hat was.
Ja, es ist toll. Es ist gut. Er wirft mich immer so ein kleines bisschen aus der Bahn, aber es ist okay. Ist okay. Zurück zu den Furries.
Mhm.
Für Leute, die das nicht kennen, also du hast mir einmal Bilder davon gezeigt und für mich erinnert das ein kleines bisschen an Anime-Figuren in Tiergestalt mit mächtigen Oberschenkeln, ja, thick thighs, die ja sowieso gerade so en vogue sind, hast du erzählt.
Das liegt aber auch daran, das Erste, was du von ihnen, von mir gesehen hast, war ihre Pornografie.
Ja, das stimmt.
Das muss man dazu sagen. Die kommt noch mal einer besonderen Form daher. Die ist aber nur ein Teilaspekt der gesamten Furry-Szene. Das ist wichtig zu unterscheiden. Die Pornografie scheint sich GIFF zu nennen, YIFF. Und ein Akronym zu sein für Young Incredibly Fuckable Furry. YIFF.
Und, also, wenn ich bislang von Furries gehört habe, dann eigentlich nur in Form eines Memes. Und da waren es kurz gesagt immer die Plüschtierficker. Ich glaube, das ist der einfachste Nenner des Furry-Memes.
Genau, das scheint aber nur ein Teilaspekt des Ganzen zu sein, den man unter GIF verorten kann. Es scheint vielmehr ansonsten eine sehr aktive Community zu geben, die sich selbstverständlich auf Conventions trifft und auch durchaus ihre Fursuits trägt, die vom Preis sagt auf jeden Fall Wikipedia von $500 bis durchaus Zehntausende gehen kann, wenn man Mechatronik-Sachen und was weiß ich Fancy-Shit drin hat.
Ich finde, 500 ist schon ein stattlicher Preis für den Anfang, oder?
Richtig, und das sind noch die einfachen Kostüme, die eher so wie Maskottchen-Kostüme zum Beispiel sind. Das sind noch nicht die wirklich komplexen Sachen. Da geht also eine Menge. Das sind auch Leute, die bereit sind, durchaus sehr viel Geld dafür auszugeben oder immer wieder Geld dafür auszugeben, sich Porträts malen zu lassen oder Statuen herstellen zu lassen. Das ist durchaus ein Industriezweig.
Ja.
Da gibt es Kaufkraft und Wille dazu, Preise zu zahlen. Also aus den Subreddits, wo man dann von Zeichnern, Künstlern und so weiter hört, die damit im Grunde ihr Geld verdienen. Furry-Pornografie bringt wohl sehr viel ein. Interessant. Also die gibt es seit den 90ern anscheinend. Und ja, das Interessante, beziehungsweise ich finde es gar nicht verwunderlich, oder es ist interessant, wie offensichtlich eigentlich ist, warum es seit den 90ern ungefähr Furries gibt. Weil das die Generation dann ist, ab den 80ern gab es diese ganzen Zeichentricksachen mit den anthropomorphen Wesen. Für viele war der erste Crush, das erste kleine Verliebtsein, was man so hatte, war irgendeine Zeichentrickfigur. Zum Beispiel bei mir Robin Hood von Disney.
Oh.
So sexy. Boah, fand ich den toll. Hat bei mir nicht zu Furrytum geführt? Furry, nein. Ich krieg das nicht sexualisiert. Aber ich kann es verstehen.
Ich überlege gerade sehr stark. Mir fällt keine sexy Tierlady aus meiner Kindheit ein, die ich toll gefunden habe.
Nein?
Nee.
Überhaupt eine gezeichnete Figur?
Ich habe durchaus einiges von Disney geschaut. Also es ist nicht, als hätte es nicht Anschauungsmaterial dafür gegeben. Mir will da gerade nicht so richtig was einfallen. Es kann sein, dass mir das einfach nur nicht einfallen will. Aber so einen Disney-artigen Crush habe ich, glaube ich, so in der Art nicht wirklich gehabt.
Naja. Oh mein Gott, wenn sie Charaktere haben und irgendwie hübsch aussehen und so weiter, natürlich. Natürlich kann das sexualisiert werden und wird sexualisiert. Vor allem bei Sachen, die in der frühen Kindheit eine Rolle spielen. Was sich zum Beispiel auch an solchen Sachen zeigt, es gibt Fetische für bestimmte Stoffe. Und es sind meistens Stoffe, mit denen man irgendetwas aus der Kindheit verbindet. Es gibt zum Beispiel einen durchaus regen Handel auf eBay mit Kitteln aus Dederon. Dederon ist ein bestimmter Kunststoff, der DDR-spezifisch war, von der DDR erfunden. Der hat so ein bestimmtes Knistern und so ein bestimmtes Anfassgefühl. Damit wird auch immer in den Texten das beschrieben. Also ist klar, dass es sich um einen Fetischtext und um keinen, guck mal hier, ein prima Kittel, kannst du zu putzen anziehen,
Ja.
dass es darum nicht geht. Das zeigt sich an der Art, wie geschrieben wird und auch an den Preisen, die dafür gezahlt werden. Und das werden Leute kaufen aus den, meine Mutter nennt es immer, aus den neuen Bundesländern.
Ja.
Also aus dem Osten. Was wieder zeigt, es sind die prägenden Sachen in der Kindheit, die den Fetisch machen.
Neben dem Fursuit, der ja durchaus verbreitet ist, fand ich auch die Fursona sehr interessant.
Ja, da gehen wir auch wieder in die nicht-sexuellen Aspekte des
Genau.
Ganzen.
Was eigentlich so etwas Ähnliches ist wie eine sehr langanhaltende Rollenspielpersönlichkeit, die sie sich aneignen. Und dabei musste ich sehr dann an einen berühmt-berüchtigten World of Warcraft-Server denken. Ich glaube, es ist US Moonguard, wo sich Leute zum Erotic Roleplay in exakt einem ganz bestimmten Gasthaus treffen.
Es ist so hübsch.
Und es gibt wenigstens drei spielbare Rassen, werden sie in dem Spiel immer noch genannt, die tierähnlich sind. Wir haben Füchse, wir haben Wölfe, wir haben Panda-Bären und dann haben wir auch noch Druiden, die sich gleich in mehrere Tiere verwandeln können.
Auch aus sexuellen Gründen oder zu sexuellen Zwecken.
Ich glaube, die Spieleentwickler haben das so nicht gedacht, aber ich kann mir vorstellen, dass die einfach.
Also man kann dann als Tier ficken.
Ja,
Okay.
sicherlich. Da gehe ich von aus, dass man das dann auch machen kann. Es gibt keinen Emote dazu. Das würde mich sehr überraschen. Es gibt andere Emotes. Ich glaube, die können auch in Tiergestalt ausgeführt werden, aber ich weiß das nicht ganz genau. Ja, da musste ich vorhin jedenfalls dran denken. Da haben sehr viele Leute das Potenzial von Roleplay entdeckt.
Die Furries scheinen sehr viel textbasierte Adventure-Sachen dann zu spielen in ihren Fursonas. Was halt, wie gesagt, der Vergleich, den wir am ehesten gefunden haben, war der zum Rollenspielen. Nur, dass man nicht irgendwie seine Rolle pro Spiel auswählt, sondern über lange Zeit bei einer bleibt und mit anderen dazu auch noch interagiert. Also so eine Art Mischung aus Rollenspiele und The Sims in Textform.
Ja, und ist es nicht Charakterbogen basiert und sowas in der Art, wie wir das bei den Pen-and-Paper-Rollenspielen kennen, sondern es ist eine frei erfundene Persönlichkeit sozusagen.
Und von seiner, dann lässt man halt davon Bilder malen oder macht sich für sein Profil dann irgendwie, lässt sich Bilder malen von seiner Fursona oder hat halt kleine Startohren oder Kuscheltiere oder sonst was. Vielleicht hat man auch mehrere Fursonas und kann verschiedene Sachen spielen, aber da steckt dann anscheinend sehr viel Liebe zum Detail auch mit drin.
Ein anderer Teil daran überrascht mich gar nicht so, dass sie diese sehr Oldschool-Variante nehmen, weil es ja noch ein textbasiertes Rollenspiel ist, was so ungefähr aus der Steinzeit der Computerspieleentwicklung kommt. Aber ich habe auch den Eindruck, nach dem, was ich beobachtet habe, sehr häufig, wenn es Leuten wirklich um das Rollenspiel geht, ist ihnen die grafische Präsentation gar nicht ganz so wichtig, denn es ist die Interaktion und der Charakter, den sie spielen, in einem Universum, das ihnen gefällt. Und dann.
Pen-and-Paper-Rollenspiele sind ja auch nichts weiter als gesprochener Text.
Ja, das stimmt.
Also
Die
da gibt es ja auch
leben.
keine Visuals.
Nein, da gibt es keine Visuals. Manchmal
Sondern
gibt
man
es
sitzt in der
so.
Gruppe an dem Tisch und erzählt sich Scheiße. Also bitte.
Manchmal gibt es unterstützende Visuals, das hängt vom System ab.
Ja, aber es
Aber
ist nun wirklich.
das stimmt.
Also.
Es ist sehr viel Vorstellungskraft dabei. Da ist was dran. Ja. Was tatsächlich häufig die lustigsten Szenen hervorruft.
Ja. Ganz bestimmt. Es gibt ja auch einen Grund, warum Leute bis heute noch Bücher lesen und nicht nur Filme gucken. Weil Bücher da was können und Text da was kann. Und ich glaube auch gerade was auch Erotik und sowas angeht, kann Text noch viel mehr. Den Teil kann man alles noch ganz gut verstehen. Ist nicht meins, aber kann man machen.
Ja, erzähl mir nochmal von dem Teil, der dich so sehr an Furry Porn eigentlich schockiert. Denn damit hatten wir vorhin angefangen. Und wenn wir schon über Furry im Zusammenhang mit Pornografie reden, finde ich, sollten wir darüber durchaus noch einmal sprechen.
Es sind immer, das Zentrum des Bildes ist immer, außer bei homosexuellem Furry, also es gibt auch sehr viel gay, männliche Furry-Porno-Sachen, aber meistens ist ein weibliches anthropomorphes Wesen zu sehen, das in einer Unterwerfungsgeste oder irgendwie unterworfen wird. Dann ist da meistens noch ein männliches Wesen mit einem wirklich übergroßen Gemächt. Und der Ausdruck im Gesicht des weiblichen Wesens ist sehr Manga-Hentai-artig. Und das ist etwas, was mich auch immer ein bisschen fertig macht. Weil Frau im Grunde nur noch fickbares Objekt ist und so gar nicht mehr irgendwie Person, sondern mehr oder weniger real gewordene Männerfantasie. Und das ist dann die Fantasie, wie ein Mann eine Frau haben möchte, nämlich irgendein rein sexuelles Stück. Wir hatten beim letzten Mal über das Subreddit, der Titel dafür ist einfach so eine gute Überschrift, über das Subreddit gesprochen, r/enhancedfucktoys. Das ist das, was mein Problem darin ist. Da wird dieses Problem, was mich doch immer wieder bei vielen Arten von Pornografie überfällt, da wird es sehr, sehr klar, quasi wie bei den Incels, da wo die größte Zuspitzung ist. In unserem sowieso gesellschaftlichen Scheißdreck, in dem wir drin stecken. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh, Furry-Porno und Hentai ist böse und das darf man nicht mehr angucken und dann ist die Welt in Ordnung. Nee,
Es geht ja
nee.
überhaupt gar nicht um den Furry-Teil,
Genau.
sondern es geht um die Inszenierung von Unterwerfungsgesten, um die. Also, während du das gerade erzähltest, wie sich der weibliche Furry daran gewöhnt, mir fiel ein Bild ein. Mein Vater hat früher Hunde gezüchtet. Und ich weiß nicht, ob jemand schon mal eine läufige Hündin gesehen hat, die sich einem Rüden darbietet und sagt, nimm mich. Also, das ist schon fast schmutzig.
Ja.
Das ist wirklich schon fast schmutzig, was sie da
Ja.
tut. Also, das Letzte, was sie noch tun könnte, wäre, mit ihrem Hinterteil ihm ins Gesicht zu
Ja.
laufen.
Räudige Katzen sind genauso, die laufen auch gerne mal rückwärts. Um vielleicht in irgendwas reinzulaufen, was sie endlich vögelt.
Ich
Oh
musste mir gerade so
Gott.
eine aufgeplusterte Katze so mit aufgestelltem Schwanz vorstellen, die einfach nur rückwärts läuft.
Und dabei ganz doll miaut die ganze Zeit, kläglich.
Oh mein Gott, ja. So, also, ja, dieses sehr reduzierte, ja. Wir hatten ja schon in einer unserer vorherigen Folgen, hattest du ja gesagt, Menschen haben Sexualität, Tiere haben Begattung. Und es ist die Sexualität rein auf den Geschlechtsakt zu reduzieren oder irgendwie die Geschlechtsteile und deren Interaktion.
Und die Frau auch noch irgendwie, sie ist das brainless Fucktoy halt. Sie ist einzig Existenz, ihre einzige Existenz ist für die Lust des Mannes. Und nicht irgendwie aus ihr selbst heraus, sondern sie ist etwas, was man halt benutzt und worüber man Macht hat. Dieser große Penis, der diese Frau dann fast aufspießt, das ist ja
Ja,
schon eine
das.
Machtgeste, die Art, wie sie da liegt oder ihren Hintern hochstreckt oder was weiß
Und
ich.
eigentlich ist er auch zu groß für sie, aber es könnte kein größerer Genuss sein, als diesen überdimensionierten Penis aufzunehmen,
Und
ja?
es tut mir leid, dass wir schon wieder ein bisschen psychoanalytisch jetzt abdriften müssen, aber auch noch die schlimmste Art von Psychoanalyse, nämlich Küchenpsychoanalyse. Vielleicht sogar Kellerküchenpsychoanalyse, keine Ahnung. Also, puh.
Na,
Aber
es.
es scheint trotzdem ein bisschen diese männliche typische Projektionsnummer. Man empfindet die eigene Sexualität und den eigenen Drang zur Frau als etwas, was Macht über einen hat. Also versucht man, diese Macht rumzudrehen. Und die Frau ist das, was einen so unbedingt wollen will. Und dann gibt man es ihr mit seinem großen Schwanz. Und sie will es so unbedingt. Und man ist der Geilste dadurch.
Ja.
Und der Mächtigste und der Stärkste sowieso, weil man sie so richtig rangenommen hat.
Mit dem unzerstörbaren Penis.
Ja, genau.
Ach Gott. Ich muss immer wieder daran denken, wie wir einmal bei mir in meiner alten Wohnung
Ja,
saßen und
ich denke es
die
auch.
Rede von einem unzerstörbaren Penis war.
Ja.
Wir haben sehr gelacht.
Mein Penis ist ein Muskel, wurde behauptet.
Ach, es war sehr schön.
Das war ein schöner Tag.
Wir hatten alle Spaß dabei.
Ja, selbst derjenige, der das gesagt hat. Also war alles gut. Niemand wurde verletzt und alle
Nein.
sind daraus gut hervorgegangen.
Ja, wir haben alle sehr schön darüber lachen können.
Alles artgerecht gehalten. Alles gut.
Ach, um Himmels Willen. Das führt mich gerade zu dem Gedanken, ja, wenn Penisse Muskel wären. Es gäbe im Fitnessstudio eine Übungsecke dafür und es wären sicherlich viele Männer dort.
Richtig, richtig. Aber Penisse sind keine Muskeln. Aber was existiert, ist GIF und Hentai. Wobei GIF halt noch diese Komponente hat, es sind diese netten, unschuldigen, nicht sexuellen, anthropomorphen, freundlichen Wesen. Der nette Panda aus Kung Fu Panda oder Robin Hood von Disney, all diese Figuren, das sind natürlich nicht dieselben, aber all diese Figuren sind ja unschuldige Kindheitsfiguren und dann finden sie in einer so stark sexualisierten Form statt, das bringt uns im Grunde fast zum Ursprung von Rule 34 zurück. Nämlich, die geht zurück auf ein Webcomic, das jemand gezeichnet hat, wo er halt diese Regel dann aufstellt. Er hatte eine Pornografie-Version von Calvin und Hobbes von irgendwem zugeschickt bekommen und war davon halt einfach ganz schockiert und hat dann ein Meme gemacht, wo die Rule 34 drauf stand für einen Comic und dann noch so ein Satz wie The Internet raping your childhood since 1969. Das ist im Grunde die ursprüngliche Regel und genau das passiert halt für mich, denke ich, noch bei GIF und deswegen ist GIF noch ein bisschen ekelhafter als Hentai. So, hätten wir das geklärt? Das ist die Art von Pornografie, die mich am meisten fertig macht. Es sind nur gemalte Bilder. Es sind wirklich, ich habe bisher nur gemalte Bilder. Es gibt anscheinend auch Filmchen, aber davon habe ich keine Ahnung und will darüber auch eigentlich gar nichts wissen. Man kann mir mit allem kommen, kommt mir mit Leuten, die sich gerne ankacken lassen oder was weiß ich, komme ich drauf klar, aber GIF ist...
Sprengt den Rahmen.
Ja, womit ich nicht sagen will... Auch aus persönlichen Gründen nicht, dass man es verbieten sollte. Das kann man gerne tun. Es ist ja gar kein Problem, daran einfach vorbeizugehen und nichts dazu zu sagen. Und die Leute machen zu lassen, die tun ja auch keinem nichts. Die tun ja auch keinem etwas. Ich denke, wir sind auch in dem Punkt jetzt so langsam am Ende angelangt. Wir haben über die fürchterlichsten Ausformungen von Pornografie gesprochen. Wir haben über die nicht ganz so fürchterlichen Furries im Allgemeinen gesprochen. Und... Mal gucken, wohin uns die Reise danach so treibt. Herr Meier.
Frau Lenk, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.